In den Ruinen. An einer sorgfältig gewählten Stelle, etwa 6 Kilometer von der nördlichen Peripherie der sogenannten Stadt entfernt, setzte der Unbesiegbare auf. Aus der Steuerzentrale war sie recht gut zu sehen. Der Eindruck, es handele sich um künstliche Konstruktion, war sogar stärker als beim Betrachten der Satellitenaufnahmen. Kantig, unten meist breiter als am oberen Ende und unterschiedlich hoch, erstreckten sie sich über viele Kilometer, metallisch glänzend und teilweise schwarz. Aber selbst durch das stärkste Fernrohr waren keine Einzelheiten zu erkennen. Die meisten Gebäude schienen durchlöchert wie ein Sieb. Diesmal war das blecherne Scheppern der erkalteten Düsen noch nicht verklungen, als das Schiff schon die Rampe und die Aufzugsvorrichtungen ausfuhr und sich mit der ganzen Energo-Boterkette umgab. Doch damit nicht genug. Genau gegenüber der Stadt, vom Boden aus war sie nicht zu sehen, denn sie lag hinter niedrigen Hügeln verborgen, formierte sich im Schutz der Energiekuppel eine Gruppe von 5 Geländewagen, der sich ein fahrbarer Antimateriewerfer zugesellte. Er war fast doppelt so groß und glich einem apokalyptischen Käfer mit bläulich schimmernden Flügeldecken. Kommandant dieser Operativgruppe war Rohan. Er stand aufrecht im Turmlug der ersten Geländefahrzeugs und wartete darauf, dass auf Befehl von Bord der Durchgang durch das Kraftfeld freigegeben wurde. Die beiden Inforoboter auf den nächstgelegenen Hügeln schossen eine Serie grüner Leuchtzeichen mit langer Brenndauer ab, die den Weg markierten, und die zweireihige kleine Fahrzeugkolonne setzte sich in Bewegung. Rohans Wagen bildete die Spitze. Die Motoren brummten in tiefem Bass. Die Ballonreifen der Riesenfahrzeuge warfen Sandfontänen auf. Vorn, 200 Meter vor dem Spitzenfahrzeug, flog ein Auffliegungsroboter dicht über den Boden dahin. Er sah aus wie ein flacher Teller mit schnell vibrierenden Fühlern und der Luftstrom, den er erzeugte, fauchte die Dünenkämme. Es war, als hätte der vorbeifliegende Roboter dort ein unsichtbares Feuer entfacht. Die aufgewirbelte Staubwolke hing noch lange in der reglosen Luft und bezeichnete als bauschiger, rötlicher Streifen die Richtung, die die Kolonne eingeschlagen hatte. Die Maschinen warfen immer längere Schatten. Es war kurz vor Sonnenuntergang. Sie wichen einen auf dem Weg liegenden, fast völlig versandeten Krater aus und erreichten 20 Minuten später den Saum des Ruinenfeldes. Hier löste sich die Marschordnung auf. 3 unbenannte Fahrzeuge trennten sich von dem Zug und setzten hellblaue Lichter zum Zeichen, dass sie das örtliche Kraftfeld geschaffen hatten. Im Schutz dieser beweglichen Kuppel rollten die beiden bemannten Maschinen vorwärts. Mit 50 Meter Abstand folgte ihnen auf seiner gebogenen Teleskopbeine der riesige Antimateriewerfer. Einmal, als sie etwas wie ein Gestrüpp zerrissener Metallseile oder Drähte durchquert hatten, mussten sie anhalten, weil der Werfer mit einem Bein im Sande eingesunken und in eine unsichtbare Spalte gerutscht war. Sofort sprangen 2 Aktane von Rohans Wagen und halfen dem Koloss aus der Klemme. Dann zog die Kolonne weiter. Was sie die Stadt genannt hatten, das glich in Wirklichkeit nicht im geringsten einer irdischen Siedlung. Aus dem Sand der Wanderdünen ragten in unbekannter Tiefe verwurzelte dunkle Massive mit einer stachligen, bürstenartigen Oberfläche empor. Unähnlich allem, was das menschliche Auge je begegnet war. Die undefinierbaren Gebilde waren viele Stockwerke hoch. Sie hatten weder Fenster noch Türen, ja nicht einmal Wände. Manche sahen aus wie in Falten gelegte, an unendlich vielen Stellen aneinander durchdringende, dicht verwobene Netze mit Verdickungen an den Knotenpunkten. Andere erinnerten an komplizierte Raumarabesken, wie sie über einer geschichtete Bienenwaben oder Siebe mit 3- oder 5-eckigen Öffnungen bilden mochten. Jedes größere Bauelement und jede sichtbare Fläche ließ eine gewisse Regelmäßigkeit erkennen. Zwar nicht so einheitlich wie bei einem Kristall, aber zweifellos in einem bestimmten Rhythmus, den allerdings vielfach die Spuren der Zerstörung aufhoben. Wieder andere bestanden aus eng verwachsenen, gleichsam eckig behauenen Ästen. Die Äste verzweigten sich jedoch nicht beliebig, wie bei Bäumen und Sträuchern, sondern bildeten entweder den Teil eines Bogens oder stellten 2 entgegengesetzt geschwungene Spiralen dar. Die Männer stießen aber auch auf Konstruktionen, die geneigt waren wie die Träger einer Zugbrücke. Die meist vom Nord wehenden Winde hatten auf den allen waagerechten Flächen und dort, wo das Gelände sanft abfiel, Flugsand angehäuft. In der Nähe jedoch zeigte sich, was ihre scheinbar glatte Oberfläche in Wirklichkeit war. Ein System vergabelter, spitz auslaufender Stangen und Leisten, hier und da so vielfältig verschränkt, dass in diesem Gestrüpp sogar der Sand hängen blieb. Rohan glaubte, kubische oder pyramidenähnliche Felsreste mit einer abgestorbenen und verdorrten Vegetation vor sich zu haben. Aber auch dieser Eindruck schwand, je mehr er sich näherte. Trotz des Chaos der Zerstörung trat eine Regelmäßigkeit zutage, wie sie lebenden Formen fremd ist. Es waren keine richtigen massiven Ruinen. Durch Ritzen im Metallgestrüpp konnte man sie in sie hineinblicken. Aber sie waren auch nicht hohl. Dieses Gestrüpp füllte sie ganz und gar aus. Über allem lag ein Hauch tödlicher Verlassenheit. Rohan dachte an den Werfer, aber selbst Gewaltanwendung war hier sinnlos, denn es gab ja nichts, wo man hätte eindringen können. Der Sturm fegte beißende Staubwolken durch die hohen Bastionen. Das gleichmäßige Mosaik der schwarz schimmernden Öffnung war mit Sand gefüllt, der fortwährend herabrieselte und an ihrem Fuße steile Kegel eine Art Miniaturlawinen bildete. Dieses unaufhörliche trockene Geräusch begleitete sie auf der ganzen Fahrt. Schließlich gelangten sie an den tektonischen Riss. Es war einige hundert Meter breite Spalte, die einen scheinbar bodenlosen, gewiss aber außerordentlich tiefen Abgrund bildete, weil der Sand, den die Windstöße ununterbrochen in den ganzen Sturzbächen von den Rändern hinabfegten, ihn noch nicht gefüllt hatten. Sie hielten an und Rohan schickte den fliegenden Aufklärungsroboter auf die andere Seite hinüber. Er verfolgte auf dem Bildschirm, was dessen Fernsehobjektive registrierten. Aber da bot sich immer der gleiche, nur allzu bekannte Anblick. Eine Stunde später wurde der Aufklärer zurückgerufen und als er wieder zu der Gruppe stieß, entschloss sich Rohan nach kurzer Beratung mit Balmin und dem Physiker Gralev, die beide bei ihm in der Maschine saßen, einige Ruinen genauer anzusehen. Anfangs versuchten sie, die Stärke der Sandschicht auf der Straße der Toten Stadt mit Ultraschallsonden zu messen. Das war recht mühselig. Die einzelnen Ergebnisse stimmten nicht überein, vermutlich weil der Felsgrund bei dem Erdbeben, das den großen Riss verursachte hatte, einer inneren Dekristallisierung unterlegen war. Die Sanddecke, die die gewaltige Mulde im Gelände überzog, schien 7 bis 12 Meter dick. Sie wandten sich ostwärts, der Meeresküste zu, und stießen nach 11 Kilometer Zickzackfahrt durch die schwärzlichen Ruinen, die immer niedriger wurden und schließlich im Sand verschwanden, auf nackten Fels. Auf einer Steilwand, die so hoch war, dass die Brandung nur noch als schwaches Rauschen zu ihnen raufdrang, hielten sie an. Ein kahler Felsgürtel, leergefegt und unnatürlich glatt, bildete die Küstenlinie und schwang sich im Norden zu einer Kette von Berggipfeln auf, die wie im Sprung erstarrt ins Meer stürzten. Sie ließen die Stadt, jetzt eine schwarze im rötlichen Dunst versinkende Silhouette, hinter sich. Rohan nahm Verbindung mit dem Unbesiegbaren auf, übermittelte dem Astrogator die bisherigen Ergebnisse, die eigentlich gleich null waren, und die Kolonne kehrte unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen ins Ruineninnere zurück. Unterwegs gab es einen kleinen Zwischenfall. Der links außen fahrende Energe Boter dehnte, wohl infolge eines unbedeutenden Kursfehlers, sein Kraftfeld aus, so dass es den Rand eines überhängenden spitzen Gebäudes streifte. Der Antimateriewerfer, der mit dem Leistungsmesser des Feldes gekoppelt und für den Fall eines Angriffs auf automatische Vernichtung gestellt war, nahm den plötzlichen Energieanstieg für ein offensichtliches Zeichen, dass jemand das Kraftfeld zu durchstoßen suchte, und beschoss die unschuldige Ruine. Der ganze obere Teil des gekrümmten Gebäudes, so hoch wie ein irdischer Wolkenkratzer, verlor die schmutzig-graue Farbe und fing an zu glühen, leuchtete grell auf und ging wenige Sekunden später als kochender Metallregen nieder. Kein Tropfen davon traf die Männer in den Wagen, denn die Glutspritzer glitten an der unsichtbaren Kuppe der Energiewand ab. In dem Hitzestoß verdampften sie, bevor sie den Boden erreichten. Die Annihilation ließ die Strahlungsintensität sprunghaft ansteigen. Die Geigerzähler gaben automatisch Alarm. Rohan fluchte und drohte dem, der die Apparatur so programmiert habe, sämtliche Knochen zu brechen. Er brauchte ziemlich lange, um die Alarmmaßnahmen rückgängig zu machen, und dem Unbesiegbaren, der den Feuerschein bemerkt und sofort nach seiner Ursache gefragt hatte, Rede und Antwort zu stehen. Vorläufig wissen wir lediglich, dass es sich um Metall handelt, wahrscheinlich Stahl mit Wolfram- und Nickelzusatz, sagte Balmin, der in dem allgemeinen Durcheinander die Gelegenheit genutzt und eine Spektralanalyse der Flammen vorgenommen hatte. Können Sie das Alter schätzen? Fragte Rohan und wischte sich den feinen Sand von Gesicht und Händen. Der von der Glut zusammengeschmolzene Ruinenteil blieb hinter ihnen zurück. Er hing wie ein gebrochener Flügel über den Weg, der sie entlang gefahren waren. Nein, aber ich kann nur sagen, dass das Zeug verteufelt alt ist. Verteufelt alt, wiederholte er. Wir müssen es genauer untersuchen und ich werde den Alten nicht erst um Erlaubnis fragen, fügte Rohan plötzlich entschlossen hinzu. Sie hielten vor einem komplizierten Objekt, das aus mehreren zentral zusammenlaufenden Armen bestand. Von zwei Leuchtzeichen markiert, tat sie ein Spalt im Kraftfeld auf. Von Armen meinten sie, ein großes Durcheinander zu sehen. Dreieckige, mit Drahtbürsten besetzte Platten bildeten die Gebäudefassade. Ganze Systeme baumdicker Pfeiler stützten diese Platten von innen ab. An der Oberfläche war noch eine gewisse Ordnung festzustellen. Aber im Innern, die Männer versuchten mit Hilfe von Scheinwerfern einen Blick hineinzuwerfen, verzweigte sich der Stangenwald, lief von dicken Knoten aus in verschiedene Richtungen, verdichtete sich wieder, alles zusammen glich einem gigantischen Drahtgespinst aus millionenfach verschlungenen Kabeln. Sie suchten darin elektrischen Strom, Polarisationsspuren, Reste von Magnetismus und schließlich von Radioaktivität, aber vergebens. Die grünen Lichtsignale, die den Eingang ins Feldinnere bezeichneten, flackerten unruhig. Der Wind pfiff. Luftmassen verfingen sich in den stillen Dickicht und orgelten unheimliche Gesänge. »Was kann nun dieser verdammte Dschungel bedeuten?« Juan rieb sich den Sand von der schweißnassen Haut. Er stand neben Balmin auf dem Rücken des fliegenden Aufregers an dem niedrigen Geländer einige Dutzend Meter über einer Straße oder vielmehr einem dünenbedeckten dreieckigen Platz zwischen zwei zusammenstoßenden Ruinen. Tief unten waren ihre Fahrzeuge und winzig wie Figuren aus der Spielzeugschachtel die Männer, die mit gerecktem Hals zu ihnen hinaufschauten. Der Aufklärer schwebte dahin. Nun waren sie über einer unebenen, zerrissenen Fläche voller scharfer, schwärzlicher Metallzacken. Sie war stellenweise von jenen Dreieckplatten zugedeckt, die jedoch nicht in einer Ebene lagen, sondern nach oben oder zur Seite gebogen waren und so den Blick in das dunkle Innere freigaben. Das Gewirr aus Zwischenwänden, Stangen und wabenförmigen Höhlungen war so dicht, dass das Sonnenlicht nicht bis auf den Grund drang und sogar die Scheinwerferstrahlen verschluckt wurden. »Was meinen Sie, Balmin, was kann das bedeuten?« wiederholte Rohan seine Frage. »Ich bin nicht einmal Archäologe. Im Übrigen glaube ich, auch ein Archäologe könnte Ihnen da nicht viel sagen. Mir scheint,« er brach ab, »ja, so reden Sie doch. Das sieht mir nicht nach einer Wohnkonstruktion aus, nach zerstörten Behausungen irgendwelcher Wesen. Verstehen Sie, wenn es sich überhaupt um etwas vergleichen lässt, dann höchstens mit einer Maschine.« »Mit einer Maschine? Hm, aber mit was für einer? Ein Informationsspeicher? Vielleicht war es eine Art Elektronenhirn.« »Ach, das glauben Sie auch selbst nicht,« erwiderte der Planetologe lakonisch. Der Roboter schwenkte seitlich ab. Die ganze Zeit flog er so dicht über den Metallstangen dahin, die wirr zwischen den verborgenen Platten herausragten, dass er sie beinahe berührte. »Nein, hier gibt es keinerlei Stromkreise. Oder sehen Sie etwa Schalter, Isolatoren und eine Abschirmung?« »Na, vielleicht waren Sie nicht feuerfest. Sie können zum Beispiel einem Brand zum Opfer gefallen sein. Schließlich ist es ja eine Ruine,« entgegnete Rohan ohne Überzeugung. »Hm, vielleicht,« gab Balmin unvermutet zu. »Was soll ich also dem Astrogator sagen? Am besten übertragen Sie mir den ganzen Kram unmittelbar über Fernsehen.« »Das ist keine Stadt gewesen,« sagte Rohan plötzlich, als fasste er in Gedanken alles zusammen, was er gesehen hatte. »Ja, wahrscheinlich nicht,« pflichtete der Planetologe bei. »Jedenfalls nicht so eine, wie sie unseren Vorstellungen entspricht. Hier haben weder Menschen noch menschenähnliche Wesen gewohnt. Dabei sind die ozeanischen Formen denen auf der Erde durchaus verwandt. Also wären solche Analogien auch auf dem Festland logisch.« »Ja, ich zerbreche mir schon die ganze Zeit den Kopf. Keiner der Biologen will sich äußern. Was meinen Sie?« »Sie wollen nicht darüber sprechen, weil es einfach unglaublich erscheint. Es sieht aus, als hätte irgendetwas das Leben nicht an Land gelassen, es gehindert, aus dem Wasser heraufzusteigen. Eine Ursache dafür kann es allenfalls einmal gegeben haben, zum Beispiel eine Supernova-Explosion in allernächster Nähe. Sie wissen ja, die Zeta der Leier ist vor mehreren Millionen Jahren eine Nova gewesen. Vielleicht hat die Art der Strahlung das Leben auf den Kontinenten ausgerottet, in den tieferen Meeresregionen aber haben die Organismen überdauert. Hätte es eine solche Strahlung gegeben, wie Sie sagen, dann müssten heute noch Spuren davon zu finden sein. Indessen ist die Radioaktivität des Bodens in dieser Gegend der Galaxis außergewöhnlich gering. Außerdem wäre die Evolution in Jahrmillionen weiter vorangeschritten. Selbstverständlich wären keine Wirbeltiere da, immerhin aber primitive Formen. Haben Sie bemerkt, dass die Uferzone völlig ohne Leben ist? Habe ich. Hat das wirklich so große Bedeutung? Ja, das hat entscheidende Bedeutung. Das Leben entsteht in der Regel in Ufernischen. Später zieht es in die tieferen Meeresregionen. Hier kann es nicht anders gewesen sein. Nun muss es von irgendetwas verdrängt worden sein. Und ich glaube, dieses Etwas verwehrt ihm noch heute den Weg an Land. Ja, wieso? weil die Fische sich von den Sonden ängstigen. Auf dem Planeten, den ich kenne, hatten die Tiere niemals Angst vor Apparaten. Sie haben keine Angst vor Dingen, die sie nicht gesehen haben. Sie meinen also, sie hätten Sonden bereits gesehen? Was sie gesehen haben, weiß ich nicht. Aber wozu brauchen sie den magnetischen Sinn? Eine verdammte Geschichte, brummte Rohan. Er betrachtete die zerfetzten Metallgirlanden und beugte sich über das Geländer. Die verbogenen Enden der schwarzen Metallstäbe erzitterten im Luftstrom des Roboters. Balmin kniff mit einer langen Zange Drähte ab, die aus einer tunnelartigen Öffnung herausragten. »Ich will Ihnen mal was sagen«, fuhr er fort. »Wir haben nicht einmal sonderlich hohe Temperaturen geherrscht. Niemals. Das Metall wiese sonst an der Oberfläche Oxidationsspuren auf. Also entfällt auch Ihre Feuerhypothese.« »Na, hier bricht jede Hypothese zusammen«, knurrte Rohan. »Im Übrigen sehe ich nicht ein, wie man dieses verrückte Gestrüpp mit dem Untergang des Kondors in Zusammenhang bringen kann. Das ist doch alles tot.« »Ja, das muss ja nicht immer so gewesen sein.« »Ja, vor 1000 Jahren, einverstanden, aber nicht vor ein paar Jahren. Wir haben hier nichts mehr zu suchen. Kehren wir nach unten zurück.« Sie wechselten kein Wort mehr, bis der Roboter vor den grünen Signallampen aufsetzte. Rohan beauftragte die Techniker, die Fernsehkameras einzuschalten und einen Situationsbericht an den Unbesiegbaren zu senden. Er zog sich mit den Wissenschaftlern in die Kabine des Leitfahrzeuges zurück. Nachdem sie Sauerstoff in den winzigen Raum geblasen hatten, aßen sie und tranken Kaffee. Über ihnen brannte eine runde Leuchtstoffröhre. Das weiße Licht war Rohan angenehm. Er konnte den rötlichen Tag des Planeten nicht mehr ausstehen. Balmin spuckte aus. Der heimtückisch in das Mundröhrchen der Atemmaske eingedrungene Sand knirschte beim Essen zwischen den Zähnen. »Das erinnert mich an etwas«, sagte Gralev unverhofft, während er die Thermosflasche zuschraubte. Sein dichtes schwarzes Haar glänzte im Schein der Leuchtstoffröhre. »Ich erzähle es Ihnen, aber Sie dürfen es nicht ernst nehmen.« »Wenn es Sie überhaupt an etwas erinnert, so ist das schon sehr viel«, erwähnte Rohan mit vollem Mund. »Also, was ist es?« »Nichts Besonderes. Ich habe meine Geschichte gehört. Eigentlich beinahe ein Märchen. Über die Bewohner der Leier.« »Wieso Märchen? Sie haben wirklich gelebt?« »Akramian hat eine Monographie darüber verfasst«, bemerkte Rohan. Auf der Schalltafel der Gralev zuckte ein Lämpchen, das Zeichen, dass die Verbindung mit dem Unbesiegbaren hergestellt war. »Ja, Payne vermutete, einigen sei es geglückt, sich zu retten, aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht stimmt. Sie sind alle bei der Explosion der Nova umgekommen.« 16 Lichtjahre von hier entfernt«, sagte Gralev. »Ich kenne das Buch nicht, aber ich habe, ich weiß nicht mehr bei welcher Gelegenheit, gehört, dass sie versucht haben, sich in die Sicherheit zu bringen. Angeblich haben sie Raumschiffe auf alle Planeten anderer Sterne in ihre Umgebung geschickt. Sie waren schon recht gut mit der Raumschifffahrt, bei annähernd Lichtgeschwindigkeit vertraut.« »Ja, und was weiter?« »Ja, das ist eigentlich alles. 16 Lichtjahre sind keine allzu große Entfernung. Vielleicht ist eins ihrer Schiffe hier gelandet.« »Sie glauben also, dass sie hier sind?« »Ich weiß es nicht. Sie sind mir einfach eingefallen, als ich die Ruinen sah. Das könnten ja ihre Gebäude gewesen sein.« »Wie sehen sie eigentlich aus?«, fragte Rohan. »Waren sie menschenähnlich?« »Nach Akramian ja, aber das ist nur eine Hypothese. Von ihnen ist wenig übrig geblieben.« »Komisch.« »Ja, durchaus nicht. Ihr Planet war jahrtausendlang in der Chromosphäre der Nova untergetaucht. Zeitweilig überstieg eine Oberflächentemperatur 10.000 Grad. Sogar der Grundfels der Planetenkruste macht eine vollständige Metamorphose durch. Von den Meeren blieb nicht die Spur. Die ganze Planetenkugel wurde ordentlich durchgebraten. Denken Sie nur, 10.000 Jahre mitten im Nova-Feuer.« »Die Bewohner der Leier hier? Weshalb sollten sie sich verborgen halten? Ja, und wo?« »Ja, vielleicht sind sie ja ausgestorben. Verlangen Sie nicht allzu viel von mir. Ich habe einfach ausgesprochen, was mir eingefallen ist.« Stille trat ein. Am Steuerpult flammte ein Alarmsignal auf. Rohan schnellte hoch und griff nach den Kopfhörern. »Hier, Rohan. Wie? Sind Sie das? Hallo? Ja? Ja? Ich höre?« »Gut, wir kehren sofort um.« Leichenblass sagte er zu den anderen, »Gruppe 2 hat den Kondor gefunden. 300 Kilometer von hier.«